Letztes Mal bei 12 Wochen.
Aber das war mir in dem Moment auch wurscht. Ich wollte halt einfach nur den Zettel haben.
Der Ort, an dem Selbstbestimmungsfeinde direkt neben der Tür stehen mit Schildern wie Abtreibung ist Mord, nimm meine Hand und nicht mein Leben oder ähnliches.
Also für mich sehe ich es nicht, dass eine erwachsene Frau irgendwie so eine Entscheidung nicht selber treffen kann ohne so ein Gespräch.
Die nutzen letztlich eine Gesetzeslücke und unterlaufen damit dieses Angebot der ergebnisoffenen Beratung und versuchen damit Menschen zu manipulieren.
Und es gab in einem Umkreis von 50 Kilometern nur einen Arzt, der chirurgische Abbrüche durchgeführt hat. Sonst hätte ich mindestens 100 Kilometer fahren müssen. Das bedeutet, ich hatte nicht wirklich freie Ärztinnenwahl.
Hallo.
Hi.
Hallo, ich bin die Margit Kollmer.
Wir sind in Velden, in Niederbayern. Dr. Margit Kollmer ist Hausärztin. Sie hat hier ihre Praxis.
Bin ich richtig am Mikrofon?
Super, ja.
Eine Untersuchungsliege in der Ecke, direkt am Eingang ein kleiner Schreibtisch. Dahinter hat Margit Kollmer jetzt Platz genommen. Ihre Praxis sieht so aus, wie man sich eine Hausarztpraxis eben vorstellt. Aber warum sprechen wir eigentlich mit einer Hausärztin über Schwangerschaftsabbrüche und nicht mit einer Gynäkologin?
Der Schutz des Lebens ist für mich persönlich schon relativ zentral. Aber es gibt nur noch mal individuelle Situationen, die einen Schwangerschaftsabbruch erfordern. Und dann ist der gewollt. Und dann muss der einfach legal, sicher, medizinisch, wohnortnah, niedrigschwellig, wertfrei, professionell, muss der für jede zugänglich sein, für jede ungewollt Schwangere. Und das war dann so die Motivation, mich zu entscheiden, dass ich es mache. Und dann habe ich am 9. August 2023 mit dem ersten angefangen.
Der 9. August 2023. Das ist ein besonderes Datum für Margit Kollmer. Denn ab diesem Tag bietet die Hausärztin Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis an. Sie sagt, als einzige Hausärztin in ganz Bayern.
Wir haben gerechnet vielleicht mit 1-2 Anfragen pro Woche und dann hat ständig das Telefon geklingelt. Also wir waren überrannt und überrascht am Anfang. Dass der Bedarf so groß ist, war mir nicht klar.
Ich bin Ella Knigge und ihr hört 12 Wochen, ein Podcast von Gesundheit Hören in Zusammenarbeit mit der Deutschen Journalistenschule. In dieser Folge wechseln wir die Perspektive. Wir lernen zwei ÄrztInnen kennen, die in Sachen Schwangerschaftsabbrüche unverzichtbar sind. Denn im Osten von Bayern, da wo sie arbeiten, ist die Versorgungslage so schlecht wie wohl nirgends in Deutschland. Das ist Folge 3, Notlage. Margit Kollmers Praxis liegt im Landkreis Landshut. Sie kommt das erste Mal bei einem Workshop mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche in Berührung.
Das war gar nicht in meinem hausärztlichen Radar irgendwo. Ich habe auch kein Bewusstsein dafür gehabt, dass die Versorgung so schlecht ist. Also wie die Realität ausschaut, war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. Es war zu weit weg von mir.
Die Lage ist übrigens nicht nur in Niederbayern ziemlich übel, sondern auch in der Oberpfalz. In den beiden Bezirken bleiben ungewollt Schwangeren, die nach der Beratungsregel abtreiben wollen, insgesamt nur 4 ÄrztInnen. 3 davon sind GynäkologInnen. Die 4. ist die Hausärztin Margit Kollmer. Also beschließt Margit Kollmer, selbst Abtreibungen in ihrer Praxis anzubieten. Auch wenn es einige Hürden gibt. Denn sie braucht eine Genehmigung. Und die kriegt man nicht einfach so. Sie liest sich in die Gesetzeslage ein, besucht einen Kurs der Landesärztekammer und erstellt ein Konzept für ihre Praxis, um als Hausärztin medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche anzubieten. Ganz schön viel Bürokratie also. Im Sommer 2023 bekommt Margit Kollmer dann Post. Sie darf ab jetzt Schwangerschaftsabbrüche vornehmen.
Die ersten 10 oder 15 waren sehr befremdlich, wo ich dann selber auch, mit mir gerungen habe.
Margit Kollmer bleibt nicht viel Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Denn der Andrang von ungewollt Schwangeren ist groß. So groß, dass er Margit Kolmer überfordert.
Von August bis Weihnachten habe ich quasi alle angenommen, die vom Schwangerschaftsalter her gepasst haben und wo keine Kontraindikationen dagegen gesprochen haben. Das waren dann so 5 bis 6 die Woche und das wurde mir zu viel. Das habe ich nicht mehr geschafft. Ich habe ja nicht nur den Kontakt hier in der Praxis und gebe die Tabletten aus. Ich bin ja auch 24/7 erreichbar für die und ich muss die Nachsorge nur durchführen. Und seit Januar habe ich jetzt eigentlich 3 Termine pro Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch je einen. Aber diese Woche waren es jetzt schon wieder 5, weil dann die Frauen anrufen und ja, die sagen, jetzt habe ich schon so und so viele Ärzte abtelefoniert, ich finde keinen Termin. Das war jetzt in den Pfingstferien ganz schlimm, da habe ich auch mehr gemacht. Da haben viele GynäkologInnen zugehabt. Und dann kriegen sie doch einen Termin bei mir. Ich bin schlecht im Abgrenzen.
Auf der Website von Margit Kolmer findet man keine Infos darüber, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Das ist bei vielen Praxen in Deutschland so. Ungewollt Schwangere müssen viele Anlaufstellen durchtelefonieren oder sich auf die Listen der Beratungsstellen verlassen. Auch Margit Kolmer steht auf so einer Liste der Beratungsstellen in Niederbayern. Die Schwangeren, die bei ihr anrufen, stehen oft unter Zeitdruck. Vielleicht fällt es ihr deswegen so schwer, Nein zu sagen.
Die Anrufe sind teilweise verzweifelt, dass sie heute 5, 6 Ärzte schon konsultiert haben oder angerufen haben und keinen Termin kriegen, der zu dem Termin passt.
Dass sich so viele ungewollt Schwangere an Margit Kolmer wenden, zeigt, wie wichtig das Angebot ihrer Praxis ist. Die sogenannte ELSA-Studie hat sich die Lage in Deutschland näher angeschaut. Die Studie ist vom Bund gefördert und zeigt unter anderem, wie Praxen und Kliniken, die abtreiben, in Deutschland verteilt sind. Trauriger Spitzenreiter der Studie ist der Osten Bayerns, als die am schlechtesten versorgte Region Deutschlands. Weil hier, also in Niederbayern und der Oberpfalz, so wenige ÄrztInnen überhaupt Abtreibungen anbieten, müssen ungewollt Schwangere oft weite Strecken in Kauf nehmen. Wenn eine Praxis oder Klinik mehr als 40 Autominuten entfernt ist, liegt sie laut der Studie außerhalb einer angemessenen Erreichbarkeit. Auch die PatientInnen von Margit Kolmer müssen weite Strecken fahren.
Im Schnitt sind 70 Kilometer, das habe ich mal ausgewertet. Die weiteste war 166 Kilometer und die von gestern hat 120 Kilometer gehabt und die von heute, glaube ich, 88. Die war mit ihrer Mama da. Also es ist schon weit. Eine Frau fällt mir jetzt nur ein, die war relativ beeindruckend. Das war eine syrische Frau, die schon 2 Kinder hatte, verheiratet ist und vor 2 Jahren halt geflohen ist und die ungewollt schwanger geworden ist. Und die kam mit dem Taxi hierher. Also die haben eh kein Geld. Und dann musste die fürs Taxi 60 Euro bezahlen. Wir sind in den Felden leider öffentlich nicht gut angebunden. Und das tut mir dann schon leid, wenn die 60 Euro zahlen muss für eine Taxifahrt, weil zurück muss die ja auch noch. Und das knapsen die sich halt dann ab.
Aber warum bieten in Deutschland nur so wenige ÄrztInnen Schwangerschaftsabbrüche an? Oder andersrum, warum machen das so viele ÄrztInnen nicht? In der ELSA-Studie geben 2 Drittel der ÄrztInnen an, dass strukturelle Bedingungen Abbrüche erschweren. Dazu zählt die Studie auch die fehlende Ausbildung oder dass Einrichtungen keine Abbrüche durchführen. 1/3 der Befragten empfindet Schwangerschaftsabbrüche als belastend. Außerdem lehnen manche ÄrztInnen Abtreibungen prinzipiell ab. Das sind aber nur sehr wenige, nämlich 6%.
Jetzt kann man sie nicht einfach nur immer aufs Gewissen zurückziehen. Also die Gewissensfrage ist natürlich total wichtig und richtig und keiner darf dazu gezwungen werden, einen Abbruch durchzuführen, wenn er es mit seiner Haltung nicht vereinbaren kann. Aber wenn die Rahmenbedingungen insgesamt einfacher, besser wären, dann bin ich mir sicher, dass es auch mehr Gynäkologen geben würde, die Abbrüche anbieten. Also ich finde den Paragraphen 218 nicht gut, der sollte weg. Der Schwangerschaftsabbruch sollte legalisiert werden. Klar, letztlich passiert nichts. Man ist ja unter den gegebenen Bedingungen straffrei, aber es bleibt immer ein fader Beigeschmack. Und es ist eine Hürde, die ist leicht abzuschaffen, weil auch wenn der Paragraph 218 weg ist, es gibt ja dennoch gesetzliche Regelungen, wie Schwangerschaftsabbrüche stattfinden müssen und abzulaufen haben. Wir bewegen uns dann ja nicht im rechtsfreien Raum.
Für Margit Kolmer ist klar, Schwangerschaftsabbrüche sollten legal sein und nicht nur straffrei. Aber nicht alle ÄrztInnen sind da ihrer Meinung.
Nein, ich habe prinzipiell an die Politik keine Wünsche. Die ist nicht der Weihnachtsmann. Ne? Ich würde mir eigentlich wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Dass die Büchse der Pandora nicht aufgemacht wird.
Wir haben einen weiteren der vier unverzichtbaren ÄrztInnen der Region besucht. Dr. Kai Dittmann. Seine Praxis liegt in Regensburg. Genau wie Margit Kolmer behandelt er einen großen Teil der ungewollt Schwangeren im Osten Bayerns.
Alle Frauen, die herkommen, sind in einer beschissenen Situation. Sie haben Angst, sie wissen nicht, wo sie hingehen. Sie haben häufig eine Odyssee hinter sich, bis sie mich finden. Sie müssen teilweise eine Stunde, anderthalb Stunden hierher fahren zum Vorgespräch. Sie wissen nicht, was sie hier erwartet. Die sind im Stress pur. Dann müssen sie die Aufklärung machen, zum Narkosearzt gehen. Man macht den OP-Termin aus. Dann fahren sie nach Hause, müssen die organisieren, dass die Kinder untergebracht werden. Also das ist häufig ein riesen organisatorischer Aufwand, gerade im ländlichen Bereich.
Kai Dittmann erzählt, dass ungewollt Schwangere aus einem riesigen Gebiet in seine Praxis kommen, sogar aus Nürnberg oder München. Er selbst kommt ursprünglich aus Berlin. Er ist damals nach seinem Medizinstudium nach Regensburg gezogen, für seine Facharztausbildung zum Gynäkologen. Die macht er an einem katholischen Krankenhaus.
Also in Ihrer Ausbildung kam das Thema Schwangerschaftsabbruch
de facto nicht vor. Ich habe ja auch noch in Regensburg die Facharztausbildung gemacht. Ist ein katholisches Haus, da sowieso nicht. Da kommen ja andere Dinge auch nicht vor, wie Notfallverhütung, Sterilisation. Das sind ja die Dinge noch sehr rückständig, so muss man das sagen. Und da hat man keinen Kontakt eigentlich mit Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch machen.
Ob das heute immer noch so ist, können wir nicht sicher sagen. Unsere Anfrage dazu ließ die Klinik unbeantwortet. Klar ist aber, ob ÄrztInnen für Schwangerschaftsabbrüche ausgebildet werden, hängt davon ab, an welcher Klinik sie arbeiten. Also, ob diese Klinik Abbrüche anbietet, das zeigt ja auch die ELSA-Studie. Und es hängt davon ab, an welcher Uni sie davor studiert haben. Schwangerschaftsabbrüche sind nämlich kein verpflichtender Teil des Medizinstudiums. Kai Dittmann kommt erst nach seiner Weiterbildung zum Gynäkologen an das Thema Abtreibung, als er in eine Praxis geht.
Als ich die Praxis übernehmen wollte, hatte der Kollege die Schwangerschaftsabbrüche in der Praxis mitgemacht. Und er hat mir angeboten, dass ich mich damit beschäftige. Ich habe ja ein halbes Jahr aber nicht eingearbeitet worden, wo ich ab und zu mit dabei war. Und da kam dann der Entschluss in mir hoch, dass ich das übernehmen werde. Aber mich davor intensiv beschäftigt hatte ich mich nicht. Wie die meisten Kollegen, die eine Facharztausbildung machen oder in der Klinik sind, hat man eigentlich im Alltag nichts damit zu tun.
Trotzdem glaubt Kai Dittmann nicht, dass das der entscheidende Grund ist, warum nur so wenige ÄrztInnen Abtreibung anbieten.
Also der Interessierte lernt das schon. Nur ob er das dann selber machen will, das ist der emotionale Knackpunkt. Und viele wollen mit diesem Thema nichts zu tun haben, weil sie persönlich damit keinen Umgang haben. Niemand kennt, der das macht. Und es natürlich auch stressig ist, wenn sie einerseits die Demonstranten haben, Frauen in der Konfliktsituation, schwierige Themen haben, emotional, viel Emotionalität in der Praxis haben. Das ist natürlich anstrengend.
Und da sind wir dann auch bei der vielleicht größten Herausforderung, vor der Kai Dittmann regelmäßig steht. Vor seiner Praxis in Regensburg versammeln sich oft AbtreibungsgegnerInnen. Durch sein Bürofenster kann er diese Gruppen dann den ganzen Tag sehen und hören.
Also jeden Monat. Feste Termine zwischen 15 und 20 stehen da schon. Halten Bilder hoch, Kruzifixe, beten, singen, knien nieder.
Dabei steht auch auf Kai Dittmanns Website gar nichts zu Schwangerschaftsabbrüchen. In der Liste der Behandlungen stehen nur gynäkologische Untersuchungen, Schwangerschaftsbetreuung oder Krebsvorsorge.
Solange das ein Straftatbestand ist, was es ja ist, schreibe ich das nicht drauf, weil ja die Demonstranten vor der Praxis stehen. Die Lebensretter meinen, ein E-Mail, früher Faxgeräte schreiben zu müssen, Briefe schreiben zu müssen. Und je öffentlicher das wird, umso mehr weiß es auch der Letzte, wo er seine Energie reinstecken muss, um die Frauen zu ärgern oder zu frustrieren oder Widerstand zu geben. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man es nicht aufschreibt.
Auch in der Übersicht der Bundesärztekammer über Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, taucht Kai Dittmann nicht auf. Obwohl er also nicht öffentlich macht, dass er Schwangerschaftsabbrüche durchführt, haben AbtreibungsgegnerInnen das irgendwie doch mitbekommen.
Irgendwelche unappetitlichen E-Mails, wo Bilder drauf sind, was man macht. Das ist das übliche Vorgehen. Das letzte Mal war das vor anderthalb Jahren, als ich sowas kriegte. Ja. Enter, löschen, weg damit. Ich beschäftige mich damit nicht. Es beeinflusst meinen Alltag überhaupt nicht.
Kai Dittmann selbst kann mit diesem Druck ganz gut umgehen. Aber er sorgt sich um seine PatientInnen.
Das sind die sogenannten Lebensretter. Die wollen natürlich offiziell ihre Meinung kundtun, was ja auch ihr gutes Recht ist, zu sagen, wir sind dagegen. Das ist ja richtig so, dass es sie ja sagen kann. Aber ich denke schon, dass sie Druck ausüben wollen auf die Frauen, die hier reinkommen, die herkommen. Und die haben ja schon genügend Druck.
Im Juli 2024 wurde vom Bundestag ein Gesetzesvorschlag gegen Gehsteigbelästigung verabschiedet. Darüber haben wir schon in Folge 2 gesprochen. In Zukunft müssen Demonstrierende mindestens 100 Meter Abstand von Kai Dittmanns Praxis halten. Das findet er gut. Ansonsten würde er die Gesetze aber lieber so lassen, wie sie sind.
Ich glaube, der Paragraph 218 ist gar nicht das Problem für die Frauen in der Konfliktsituation. Das ist eher das Problem für die Ärzte, warum sie es nicht machen. Oder die Demonstranten würden ja nach wie vor da stehen. Ob der 218 besteht oder nicht, ändert ja nichts an ihrer grundlegenden Meinung, die sie haben und die sie vertreten. Und das, finde ich, wird auch in der Öffentlichkeit falsch diskutiert oder falsch gesehen, weil der Widerstand, der bleibt der gleich oder wird mehr, unabhängig davon, wie die Juristen den Tatbestand sehen.
Kai Dittmann glaubt, die GegnerInnen schrecken ÄrztInnen ab, Schwangerschaftsabbrüche anzubieten, nicht der Paragraph 218. Ihn abzuschaffen würde die Versorgung eh nicht verbessern, meint er. Die ELSA-Studie zeigt aber, Kai Dittmann ist mit seiner Meinung in der Minderheit. 3/4 der ÄrztInnen wollen Paragraph 218 abschaffen. Die GegnerInnen sind für die allermeisten nicht der entscheidende Punkt. Aber Kai Dittmann beschäftigt eine andere Sache, Stichwort Büchse der Pandora.
Wenn man dieses schwierige Konstrukt öffnet, wo alle jetzt einen Kompromiss gefunden haben und dann die Diskussion wieder losgeht, wo sowieso die Wertkonservativen massiv an Stimmen gewinnen, wird es eher eine andere Regelung geben als jetzt. Und ob die besser ist für die Frauen als in der jetzigen Situation, da bin ich sehr skeptisch.
Also nochmal zusammengefasst. Die Hausärztin Margit Kolmer und der Gynäkologe Kai Dittmann mussten selbst die Initiative ergreifen. Sonst wären sie gar nicht dazu ausgebildet, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Ohne sie würde die lokale Versorgung im Osten Bayerns wohl zusammenbrechen. Denn die beiden behandeln ja ungewollt Schwangere aus einem riesigen Gebiet. Die PatientInnen sind oft gestresst von der schwierigen Terminsuche und langen Anfahrten. Und zu allem Überfluss erschweren auch noch AbtreibungsgegnerInnen die Arbeit der ÄrztInnen. Deswegen erfahren PatientInnen nur bei den Beratungsstellen, dass sie überhaupt zu ihnen können. Wir wollen besser verstehen, warum die Versorgungslage im Osten Bayerns so schlecht ist. Und ob das wirklich alles nur an Paragraph 218 liegt. In der Unistadt Passau gibt es ein großes Klinikum mit eigener Gynäkologieabteilung. Da werden aber keine Schwangerschaftsabbrüche nach der Beratungsregel vorgenommen, sondern nur, wenn Schwangere vergewaltigt wurden oder in Lebensgefahr sind. Und das, obwohl es in der Stadt und im Umland doch so große Versorgungslücken gibt. Warum ist das so?
Ja, wie schön, hier zu sein. Schön, dass Sie alle hier sind.
September 2019.
Liebe Freundinnen und Freunde des Lebens.
Der Bischof von Passau, Stefan Oster, hält eine Rede beim Marsch für das Leben in Berlin. Von der Demo habe ich euch ja schon erzählt.
Die höchste Todesursache für menschliches Leben ist Abtreibung, mehr als Kriege, mehr als Naturkatastrophen und Seuchen.
Natürlich ist in Passau, ja, Passau ist eine Bischofsstadt, die Kirche prägt da schon einfach auch viele Menschen und das gesellschaftliche Leben. Ich würde sagen, Kirche gehört da schon einfach noch ein Stück weit dazu.
Katharina Heringer ist Korrespondentin des Bayerischen Rundfunks in Passau. Falls ihr euch fragt, woher das Wellenrauschen kommt, wenn sie spricht, Katharina Heringer hat in ihrem Urlaub mit uns telefoniert. Sie beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch in Niederbayern. Sie erzählt uns, der Bischof steht ganz klar für Lebensschutz.
Und Niederbayern ist einfach eine ländliche Region. Und dann kommt natürlich noch dieser Spezialfall Passau dazu. Eine eigentlich, ja, eine belebte Stadt, die in vielen Punkten vielleicht auch progressiv scheint, aber in der auch sehr viele konservative Kräfte wirken und in der eben der Stadtrat als Träger des städtischen Klinikums tatsächlich einen Beschluss gefasst hat, dass im Klinikum nicht abgetrieben werden soll.
Der Klinikumsausschuss vom Stadtrat in Passau hat 1986 beschlossen, dass es im städtischen Klinikum nicht erwünscht ist, dass ÄrztInnen Schwangerschaftsabbrüche durchführen.
Insofern schreibt die Politik den Ärztinnen und Ärzten im Klinikum in dem Fall definitiv was vor. Und es gibt Ärzte im Klinikum Passau, die früher mal woanders gearbeitet haben und die in ihren alten Stationen früher Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben und die es jetzt in Passau nicht mehr machen.
Wir haben auch länger mit jemandem aus dem Klinikum Passau gesprochen. Was diese Person uns erzählt hat, darauf können wir hier nicht weiter eingehen. Denn die Leitung des Klinikums wollte das Interview nicht freigeben.
Weil auch unser Argument, warum wir die Petition gemacht haben, warum unsere Forderung ja ist, dass es auch am Klinikum die Möglichkeit zu Schwangerschaftsabbrüchen nach der Beratungsregelung geben soll, ist eben, dass es eben eine Auswahl geben soll.
Jakob Hagenberg ist Aktivist für das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung in Passau. Er findet, sich für eine bessere Versorgung von ungewollt Schwangeren einzusetzen, sollte nicht nur Sache der Betroffenen sein. Das erzählt er uns bei einem Spaziergang durch die Innenstadt. Er ist davon überzeugt, dass in Passau ein Geflecht aus Politik, Kirche und AbtreibungsgegnerInnen dafür sorgt, dass sich die Versorgungslage in der Region nicht verbessert.
Es gibt den Oberbürgermeister Jürgen Dupper von der SPD, von dem wir auf jeden Fall den Eindruck haben, dass er nicht pro-Choice ist. Mit dem haben wir auch, als wir die Petition gerade am Laufen hatten, ein Gespräch geführt.
Die Petition, von der Jakob Hagenberg da gerade spricht, hat das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung schon vor 2 Jahren an den Oberbürgermeister gerichtet.
Er hat halt sowas gesagt wie, naja, es ist ja auch eine Straftat und es gibt ja bei uns am Klinikum niemand, der das machen möchte und er kann ja auch niemanden dazu zwingen, deswegen sind ihm die Hände gebunden. Das ist natürlich eine sehr große, starke Vereinfachung ist des ganzen Sachverhalts und des Komplexes. Und er hat quasi von uns gefordert, dass wir ihm beweisen sollen, dass es eine Versorgungslücke gibt, was wir etwas absurd finden angesichts generell der Lage, wie sie ist, einfach das, was man schon weiß.
Jakob Hagenberg sagt also, der Oberbürgermeister gibt den Ärztinnen die Schuld für die Lage in Passau, nicht der Politik. Gleichzeitig hält sein Stadtrat an einem fast 40 Jahre alten Beschluss gegen Schwangerschaftsabbrüche fest. Wir haben den Oberbürgermeister von Passau für ein Gespräch angefragt. Er hat abgelehnt und unsere Fragen auch schriftlich nicht beantwortet. Wir haben auch den Bischof Stefan Oster um ein Statement gebeten. Er selbst hat nicht geantwortet. Aber die Pressestelle lässt uns wissen, der Bischof positioniere sich zwar öffentlich zum Schutz des ungeborenen Lebens, aber außerhalb der Kirche übe er keinen Einfluss aus. Solange es im Stadtrat keine Mehrheit dafür gibt, wird das Klinikum in Passau auch weiterhin keine Schwangerschaftsabbrüche nach der Beratungsregelung anbieten können. Wer also in Passau abtreiben möchte, muss es bei der einzigen Gynäkologin versuchen, die hier Abbrüche durchführt. Allerdings nur alle 2 Wochen. Eine starke katholische Kirche, die Stadtpolitik, dazu die ländlichen Versorgungslücken. In Passau kommt also einiges zusammen. Und dann kommt ja auch noch Paragraph 218 obendrauf, der Schwangerschaftsabbrüche für ÄrztInnen ohnehin zu einer heiklen Angelegenheit macht. Die Journalistin Katharina Heringer glaubt, den Paragraphen abzuschaffen könnte in Passau durchaus etwas ändern.
Und in Passau hat sich da tatsächlich relativ schnell dann ein Arzt, ein Frauenarzt auch zu Wort gemeldet, der gesagt hat, okay, wenn Schwangerschaftsabbruch nicht mehr im Strafgesetzbuch steht, dann könnte ich mir als Arzt auch vorstellen, das durchzuführen.
Vielleicht würde die Abschaffung von Paragraph 218 die Lage in Passau also wirklich entspannen. Aber wir haben auch gesehen, die Konstellation in der Stadt ist so komplex, dass damit vermutlich nicht automatisch alle Probleme gelöst werden. Der Osten von Bayern ist übrigens längst nicht die einzige Region, die mit einer schlechten Versorgungslage zu kämpfen hat. Hier ist es zwar besonders angespannt, aber auch aus Gegenden wie Münster in Nordrhein-Westfalen oder Fulda in Hessen hört man immer wieder von vergleichbaren Problemen. Mit all dem also müssen ganz viele ungewollt Schwangere zurechtkommen. Isabella, die sich anfangs noch unsicher war, ob sie ihre Schwangerschaft wirklich abbrechen will, hat sich nach dem Beratungsgespräch für den Abbruch entschieden. Isabella heißt eigentlich anders. Sie möchte ihren richtigen Namen hier nicht hören. Nun steht sie vor der nächsten, schweren Entscheidung. Isabella will die Schwangerschaft mit der medikamentösen Methode beenden. Für die muss sie 2 Tabletten einnehmen. Durch die erste löst sich der Embryo aus der Gebärmutter. Die zweite soll sie 2 Tage später nehmen. Die leitet Wehen ein. So ein medikamentöser Abbruch ist in Deutschland nur bis zur 9. Schwangerschaftswoche möglich. Isabellas Schwangerschaft hat diese Frist fast schon erreicht, als sie endlich einen Arzttermin bekommt. Ihr Beratungstermin ist da allerdings noch keine 3 Tage her.
Dann waren die 3 Tage noch nicht vorbei, sondern ich habe das nur mit ihm besprochen. Und dann kamen Feiertage, Freitag und Montag. Genau, und dadurch war es dann eben so, dass ich halt dann nochmal die 5 Tage Lücke hatte. Also der Arzt, muss man sagen, der hat mir angeboten gehabt, mir früher die Tablette zu geben. Also schon am Donnerstag, obwohl die 3 Tage nicht vorbei sind. Ich wusste aber nicht, wie es rechtlich ist und ich hatte auch Angst, dass irgendwas ist. Da war das halt, weil er eben auch meinte, es wird mehr wehtun, wenn du es erst am Dienstag machst.
Das erzählt uns Isabella einige Monate später. Wir selbst haben mit dem Arzt nicht gesprochen. Der meint es wohl nur gut mit seinem Angebot. Je früher Isabella die Tablette einnimmt, desto weniger Schmerzen hat sie, sagt er ihr. Nur erlaubt ist das nicht. Weil nach dem Beratungsgespräch müssen ja erstmal 3 Tage vergehen bis zur Abtreibung. Isabella ist in einer Zwickmühle. Entweder sie bricht das Gesetz und treibt illegal zu früh ab, oder sie nimmt stärkere Schmerzen in Kauf. Das war die 3. Folge von 12 Wochen. Eine Produktion von Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und der Klasse 62K der Deutschen Journalistenschule. Ich bin Ella Knigge. AutorInnen dieser Folge waren Sabrina Graf, Livia Hofmann, Marlene Jakobsen, Luis Pienkowski, Jojo Seibt und Franziska Wunderlich. Textchef Benedikt Karl. Magdalena Gräfe und Mathieu Braun haben die Fakten gecheckt. Head-AutorInnen von 12 Wochen: Justin Patschett, Katharina Wulff und Sabrina Graf. Sounddesign: Leonard Gillhaus und Niklas Gramann. Produziert wurde der Podcast von Ikone Audio Productions. Konzeptionelle Unterstützung: Hardy Röde. Editorial Team der Klasse 62K der Deutschen Journalistenschule: Sabrina Graf, Livia Hofmann, Marlene Jakobsen, Ella Knigge, Justin Patschett, Luis Pienkowski, Mathieu Braun und Katharina Wulff. Redaktion und Projektleitung Gesundheit Hören: Konstanze Radnoti. Redaktion Gesundheit Hören: Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Dennis Ballwieser. Chefredakteur Gesundheit Hören: Peter Glück. Solltet ihr selbst akut in einem Schwangerschaftskonflikt sein oder sonstigen Gesprächsbedarf haben, findet ihr Beratungsangebote in den Shownotes. Dorthin haben wir euch auch die Quellen dieser Folge gepackt.